Wir haben ein sehr puristisches Bausystem, wo wir uns auch nicht von wegbewegen. Also wenn wir das nicht machen können, gehen wir woanders hin. Und das KI-System ist halt einfach aus der Not heraus geboren. Also wir mussten etwas entwickeln, um einfach in der Menge, wie wir es halt jetzt machen mussten, Projekte prüfen zu können. Wir hätten bei uns mit unserer Plattform einen Riesenvorteil, wenn wir einfach schnell Eigentümerdaten rausziehen könnten. Insofern, das wird sich wahrscheinlich jetzt über die Zeit so ein bisschen einpendeln, dass nicht jeder denkt, okay, Claude löst alle meine Probleme, sondern man muss es wirklich wunderbar und total konfigurierbar in die bestehende Daten- und Nutzungslandschaft eines Unternehmens integrieren können.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Hey Malte, grüß dich.
Moin Christoph, wie geht's dir?
Mir geht's prima. Malte, wir leben im Jahr 2026. Die ganze Welt redet von KI-Agenten, die uns die Arbeit abnehmen. Aber in der deutschen Immobilienwelt, da kommt der Bauantrag teils noch auf Papier und ins Grundbuch guckst du mancherorts auch noch per Fax. Und genau in diese Welt heute baut mein heutiger Gast eine KI.
Crazy, entgegner Faxgerät.
Ja, ich glaube, Fax kennt unsere Volontäre ja gar nicht mehr. Müssen wir mal fragen, oder was denkst du?
Verrückt, nein, ich glaube, sie kennt es nicht mehr.
Also mein heutiger Gast ist Jens Bredler, der ist Gründer von dem Fintech aus Berlin, Arcneo. Und jetzt dürfte es bei dir klingen.
Ja, den kenne ich, der Riese.
Ja, ich weiß gar nicht, wie groß der ist.
2,12.
Ja, gefühlt 2,12 Meter und Schuhgröße 58 oder so.
Ein geiles Bild von seinem Besuch hier mit uns. Ja, also du bist ja auch eher so ein Männlein, also so ein Bonsai. Ich bin 1,88 und...
Und du siehst neben ihm aus, so wie ich neben dir aussehe.
Ja, und der ist 2,12 Meter. Und weißt du, Christoph, ich erinnere mich, wie ich auf den aufmerksam geworden bin. Das war ein Post auf LinkedIn von dem DWS-Chef Stefan Hobst. Der ist selber sehr aufgepumpt und macht gerne Krafttraining. So ein CEO-Take ist das ja, 4 Uhr aufstehen, 3 Zeitungen, eine Hantel. Mhm. Er hat ein sehr maskulines Foto von sich gepostet, aber damit im Endeffekt so eine Anti-Vogue-Message verknüpft. Ganz nett, hat gesagt, macht doch einfach das, was euch Spaß macht. Sucht nicht immer nach den Trennungen, sondern nehmt mal das, was euch eint. Und dafür hat er dann dieses Bild genommen.
Genau, er hat das männlichste Bild genommen, was er finden konnte und hat alleine diese 60-Kilo-Hantel getragen. Und das hat der Jens aufgegriffen gehabt auf LinkedIn und hat auch ein Video gepostet, wie er das, glaube ich, 60 Sekunden hält, diese 60-Kilo-Hantel. Ich muss ja sagen, diese Hantel ist ja fast so schwer wie ich. Ja, auf jeden Fall sehr verrückt.
Daraufhin haben wir ihn angesprochen und meinten, pass mal auf, Jens, komm noch mal vorbei. Und ich glaube, das ist jetzt gut 1,5 Jahre her. Und seitdem warten wir immer noch auf so einen kleinen Hebewettkampf der 60-Kilo-Hanteln. Wir haben ja in Hamburg uns ein bisschen informiert, es gibt, glaube ich, kein Fitnessstudio, was eine 60-Kilo-Hantel
hat. Doch, ich glaube, dass Primetime Fitness mit ESN-Fokus, also hier diese Sportlermarke oder Fitnessmarke, die hat eine 100-Kilo-Hantel, eine goldene sogar. Also wir können ja mal Jens und Stefan Hobst einladen. Wenn ihr beide das hört, meldet euch gerne bei uns. Aber zurück zu Arcneo. Das ist, wie gesagt, ein Berliner Fintech-Startup, das Immobilieninvestitionen mit künstlicher Intelligenz verbindet. Das Unternehmen nutzt dafür ein eigens entwickeltes KI-System namens ArcOS, um Projektprüfungen und Entscheidungsfindung beim Bau von nachhaltigen Holzmodulen bei Mehrfamilienhäusern zu optimieren und zu automatisieren. Ist in Deutschland nicht ganz so einfach. Da sagte der Jens auch, KI ist in manchen Sachen echt schwierig in der Immobilienbranche, weil es gar keine Daten gibt. Also die Immobilienwelt hat die Digitalisierung teilweise völlig verschlafen und insofern hast du da gar nicht den Aufsatz, den du in anderen Branchen hast.
Crazy, aber da hat er wahrscheinlich einen anständigen Vorsprung, wenn er das mal hinkriegt.
Genau, er hat mit mir auch viel über Bürokratie gesprochen und wie sich da deren Business verändert hat. Früher konnte man da zum Beispiel mit 100 Euro einsteigen, das ist schon sehr lange her. Mittlerweile haben sie die Grenze auf 100.000 Euro hochgesetzt. Kleiner Unterschied.
Alles klar, das klingt doch sehr gut und lasst mal zuhören und wir freuen uns über eine Bewertung 5 Sterne und wir holen weiterhin so große Kerle und hochinteressante Gesprächspartner.
Viel Spaß mit diesem Immobilientalk. Jens, die meisten, die in der Immobilienwelt landen, die kommen ja eigentlich über den klassischen Weg, also vom Bau, Makler, Verwaltung. Du bist ja im Prinzip jetzt über ein Fintech in diese Branche eingestiegen, also eher von der ganzen Geld- und von der Technikseite. Was hast du an der Immobilienwelt gesehen, das dich gereizt hat, dass du ausgerechnet da anfangen willst?
Also ich habe tatsächlich so ganz früher vorm Studium schon ein bisschen Erfahrung gesammelt in der Immobilienwelt. Also ich war mal als Zimmermann auf dem Bau unterwegs und habe dann den Weg genommen über das Finanzthema. Und dann haben wir uns einfach ganz offen damit beschäftigt, was sind eigentlich die Probleme im Neubau? Also woran liegt es, dass so wenig gebaut wird? Und wenn man sich damit beschäftigt, da kommt man schnell drauf, finanzieren ist ein Problem. Das heißt also, Eigenkapitalquoten sind hochgegangen, Kapital ist teurer geworden, es gibt ein Problem bei der Finanzierung und so haben wir uns dem Ganzen auch genähert. Das heißt also, wir sind eigentlich von Mezzanin-Kapital-Plattform für ESG sind wir eingestiegen. Und je mehr man sich dann damit beschäftigt, merkt man, ey, eigentlich musst du auch das, was da gebaut wird, irgendwie in der Hand halten. Weil sonst finanzierst du für dritte Projekte, du kannst weder ESG-Bezug so richtig vernünftig daraus ziehen und vor allen Dingen hast du auch operativ überhaupt keinen Einfluss. Also das ist, und so sind wir dann relativ früh schon in das Thema gedriftet und hatten da auch ein starkes Netzwerk, haben Architekten mit dazu genommen, haben unser Haus entwickelt mit dem zusammen. Ja, und dann Learning by Doing, da ging es mit unseren Partnern zusammen natürlich, die alle sehr viel Erfahrung haben im Bau, ging es dann los und da haben wir dann Finanzierung und Bau zusammengeschlossen.
Für viele ist ja eine Immobilie einfach ein Haus. Du siehst da drin vor allen Dingen so die Papierberge dahinter. Erklär mal jemanden, der das noch nie gesehen hat. Was passiert eigentlich alles an Bürokratie im Hintergrund, bevor überhaupt ein einziges Mehrfamilienhaus hier steht? Wir sitzen hier in Berlin. Können wir vorstellen, ist wahrscheinlich auch überall in Deutschland ähnlich kompliziert.
Ja, also ich würde sagen, Berlin ist wahrscheinlich vielleicht sogar noch komplizierter. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass einfach in großen Kommunen natürlich der persönliche Kontakt fehlt. Du kannst nicht immer mit den Entscheidern sprechen. Es gibt auch größere Städte, B-Lagen wie Leipzig, die zum Beispiel am Bauherrenservice, da geht das. Da kann man dann mit den Sachbearbeitern wirklich reden, die am Ende den Bauantrag auf dem Tisch haben. Und also es fängt im Kleinen an und es ist eine sehr bürokratische Reise, die man da auf sich nimmt, bis am Ende Baurecht da ist. Es kommt auch immer darauf an, von wo starte ich. Also starte ich wirklich auf einem Acker, was eigentlich noch im Flächennutzungsplan gar nicht als Wohngebiet irgendwie deklariert ist? Oder habe ich schon einen Bebauungsplan oder habe ich eine Umgebungsbebauung, in der ich mich irgendwie langhangeln muss? Ja, und dann ist der Weg also schon relativ kleinteilig von, was will ich eigentlich machen, was gibt das Baurecht her? Und dann ist da immer noch eine Diskrepanz zwischen, was gibt das Baurecht her und was muss eigentlich wirtschaftlich tragfähig da entstehen? Das haben wir aktuell ganz viel. Also wir haben,
sag mal, wie lange dauert denn, wenn ich jetzt sowas plane, wie lange dauert so eine Planung von einer Immobilie, bis das überhaupt losgeht?
Also wenn du noch gar nichts geplant hast, ist es, glaube ich, relativ lange. Wir haben ja den Vorteil, wir haben quasi standardisiert, wo es geht. Das heißt, wir haben ein Modulbausystem, das kann ich mehr oder weniger immer verwenden. Und da dauert die Planung jetzt nicht so wahnsinnig lange. Also ich würde mal sagen, wenn man wirklich eine Entwurfsplanung macht, 3-4 Wochen, vielleicht geht es sogar ein Ticken schneller. Und dann haben wir viele der Themen, die eigentlich der Architekt macht, macht bei uns der Modulbauer.
Bei euch kommt ja einiges zusammen. Ihr entwickelt Projekte, ihr finanziert über eine Anleihe, ihr baut nachhaltig in Holz, ihr habt auch ein KI-System. Wenn du jemandem mal im Einsatz sagen müsstest, was der Kern ist, was ist Arcneo zuerst?
Das ist ein Thema, was uns schon seit Anfang an irgendwie mit beschäftigt. Und ich würde sagen, wir sind vor allen Dingen ein Projektentwickler. Vielleicht sowas wie ein Neo-Projektentwickler. Also wir haben einfach eine Finanzierungslösung mit dabei, weil wir brauchen eine Finanzierungslösung. Sonst kannst du nicht bauen, sonst sind einfach die Konditionen am Markt zu schlecht. Und wir haben ein sehr puristisches Bausystem, wo wir uns auch nicht von wegbewegen. Also wenn wir das nicht machen können, gehen wir woanders hin. Und das KI-System ist halt einfach aus der Not heraus geboren. Also wir mussten etwas entwickeln, um einfach in der Menge, wie wir es halt jetzt machen mussten, Projekte prüfen zu können. Und so hat sich das dann ergeben. Und das sind die drei Themen, die wir uns abbilden. Wobei man sagen muss, das KI-System, das ist eigentlich eher hinten an. Also das wird vielleicht jetzt irgendwie nochmal separat stattfinden. Aber tatsächlich sind wir vor allen Dingen Entwickler mit Fokus auf Holzbau und bezahlbaren Wohnraum aus Holz. Mit einer skalierbaren Lösung.
Ihr seid ja, was schon ein bisschen her ist, mal mit dem Versprechen gestartet, dass Privatleute ab 100 Euro investieren können. Heute habt ihr eine Mindestanlage von 100.000 Euro auf der Seite, was ja auch für so ein Spektrum deutlich realistischer ist. Was steckt denn hinter dieser Verschiebung? Was bedeutet das für die ursprüngliche Idee? Also habt ihr jetzt die Idee, ich sag jetzt mal, der demokratisierten Geldanlage, die das mal vielleicht damals einherging, beerdigt mit? Oder erklär mal ein bisschen.
Ja, also ich glaube, die demokratisierte Geldanlage war gar nicht so. Also war vielleicht mal kurz ein Teil der Idee, ja, auf jeden Fall, dass man Zugang schafft zu einer Asset-Klasse, die sonst nicht so gut zugänglich ist. Ich glaube, mittlerweile ist es beides. Es ist zum einen, wir brauchen einfach diesen Zugang zu Eigenkapital oder Eigenkapitalersatz in dem Fall, um diese Projekte umsetzen zu können. Wir haben mal gestartet und gesagt, ey, wir wollen in den Retail-Bereich, wir wollen die Leute mitnehmen, so ein bisschen Trade Republic für liquide Immobilienanteile in Holz. Das war so ein bisschen, wie wir das eigentlich starten wollten. Und dann merkst du natürlich, okay, wenn du das in Deutschland BaFin reguliert einsammeln willst mit 100 Euro, was da eigentlich für ein Rattenschwanz dranhängt. Wir hatten damals uns mit der Kryptowertpapieremission beschäftigt im Rahmen des EWPGs, haben da eine Riesenrunde gedreht und haben gesagt, ja, es kann man verwenden, ist aber einfach ineffizient, ist unnötig teuer und hat auch keinen Mehrwert für die Anleger in dem Fall. Und dann haben wir gesagt, okay, wird gekillt, wir gehen jetzt einfach mal an die Umsetzung und die war für uns einfach deutlich besser, schneller mit einer Anleihe. Das Schöne ist aber, wir können jedes Projekt individuell strukturieren. Wir haben eine Riesenrunde gedreht über Kryptowertpapieremissionen, Wertpapierinformationsblatt, Prospekt und so weiter. Auch ob man das in Deutschland, in den Niederlanden, in Luxemburg billigen lassen will, so ein Prospekt, wie auch immer. Und das heißt, wir werden uns sehr wahrscheinlich schon wieder in den Retail bewegen. Aktuell ist es nicht notwendig, weil wir einfach sehr gutes Feedback haben, was das aktuelle Produkt angeht. Das ist eine depotfähige Anleihe, die mit einem fixen Coupon verzinst ist. Das ist also für semiprofessionelle Anleger eigentlich ein sehr attraktives Produkt. Und deswegen bleiben wir erstmal so lange da, bis wir dann irgendwann den Retail-Schritt wagen.
Alles klar. Soweit erstmal zu Arkneo, damit die Zuhörer dich auch ein bisschen einordnen können. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen raus. Deine Kernthese ist ja, in anderen Branchen optimiert KI die bestehenden digitalen Prozesse. In Immobilien kann sie überhaupt ja erstmal digitalisieren, weil ja so vieles noch analog ist. Das Argument leuchtet mir auch erstmal ein, aber ehrlich gesagt, so eine Aufbruchstimmung, dass jetzt die ganze Digitalisierung von Immobilien beginnt, das habe ich gefühlt schon vor 10 Jahren gehört. Was ist denn diesmal technologisch wirklich anders?
Also ich würde sagen, es ist genau wie du sagst, es ist ja nicht so, dass KI jetzt auf einmal die Immobilienbranche revolutioniert, weil dieser Zwischenschritt der Digitalisierung einfach gefehlt hat. Also es macht's vielleicht einen Ticken schneller, aber ich würde auch sagen, KI kann helfen dabei zu digitalisieren. Aber es ist nicht unbedingt der einzige Weg zu digitalisieren. Also das, was wir vorher eh schon hätte machen können und auch machen müssen, das muss parallel stattfinden. Und im Umkehrschluss ist KI auch kein Garant, dass das stattfindet. Also da irgendwie mit der Gießkanne so große Foundation-Model drauf zu kippen, in der Hoffnung, dass das jetzt digitalisiert, glaube ich, wird nicht passieren. Und insofern muss man sich halt genau anschauen, wo kann ich KI wirklich zielgerichtet einsetzen, um die Digitalisierung einfacher zu machen. Ist aber auch ein regulatorisches Thema.
Aber jetzt trifft ja KI ja nicht auf saubere, gut strukturierte Daten, sondern auf Aktenkeller irgendwie aus Papier und Faxen. Also ich habe mir vor 5 Jahren auch eine Immobilie gekauft, wo auch widersprüchliche Flächenangaben drin waren, wo es bei dem einen, weiß ich nicht, am Ende war es, glaube ich, 2 Quadratmeter Unterschied oder so, aber das ist wahrscheinlich bei jeder Wohnung in dem Haus so gewesen. Heißt gute KI bei euch dann im Alltag also erstmal monatelang Daten ordnen, bevor da überhaupt irgendetwas Kluges passieren kann? Oder wie passiert denn jetzt diese Digitalisierung?
Also ich kann ja mal ein bisschen von dem sprechen, wie wir damit arbeiten. Also grundsätzlich, wir gehen erstmal so daran, dass man natürlich Daten auch braucht, um die KI so zu nutzen, wie man sie eigentlich will. Also es gibt Unterschiede zwischen dem, was Foundation Model so mitbringen, was die schon wissen, und dann muss es eine Schnittstelle geben, das nennt man RAG eigentlich, also Retrieval Augmented Generation, heißt, du brauchst eigene Daten, mit denen du das fütterst, und dann findet es so statt, dass die Information wird aus diesem Datenset gelesen, dann wird kontextualisiert und dann gibt es erst den Output. Und so machen wir das. Das heißt aber im Umkehrschluss, du musst entweder eine gute Datenpipeline haben, musst auf gute Daten zurückgreifen können, oder du musst sie selber erheben. Und wir haben die halt selber erhoben über das letzte Jahr, 1,5 Jahre. Das heißt, um das zu beantworten, es ist so ein bisschen 50-50. Also nur mit KI kannst du nicht gute Datenstände erzeugen. Du kannst aber sehr wohl natürlich die Daten, die du jetzt digitalisierst, schon verbessern. Also wir arbeiten ja auch in dem Due Diligence-Prozess, also in unserem ArcOS. Das ist zum einen natürlich für Kalkulation, Machbarkeitsstudie, aber auch für den DD-Prozess. Das heißt, du schüttest deinen Datenraum rein, kannst Fragen dazu stellen und idealerweise sagt er dir auf Seite 55, guck mal, ob die Feuerwehr eine Stellprobe gemacht hat. Das funktioniert natürlich nur so gut, wie ein LLM Bilder, alte B-Pläne, all diese Sachen auch erkennen kann. Und das ist wahrscheinlich eine Brücke, wo man mit KI effizienter sein kann, dass man einfach bestehende Daten leichter in einen digitalen Stand bringen kann.
Aber Jens, wenn die Immobilienbranche so weit hinterherhinkt, was überhaupt die Bereitstellung von den Daten angeht, dass die auch alle korrekt sind. Lag das an der Technik? Ist das irgendwie, also wie gefehlt hat, ist das ein Kulturthema? Ist das irgendwie so eine Haftungsangst? Ist das irgendwie aus gewachsenen Strukturen? Also wo ist denn da der eigentliche Engpass?
Ich glaube, alles ist ein Engpass. Es liegt an allem. Aber ja, da habe ich mir auch ein bisschen jetzt Gedanken drüber gemacht, weil das natürlich, ich wusste, dass wir heute sprechen. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus, erstmal der regulatorische Rahmen ist eng. So, das heißt also, du hast immer Schnittstellen zu Parteien, zu Kommunen und so weiter, die einfach auf gar keinen Fall mit der Geschwindigkeit digitalisieren, KI applizieren und so weiter, wie man das vielleicht selber gerne würde. Und deswegen denke ich, dass da schon mal ein Problem aufgetreten ist. Und dann ist es so, dass die Industrie an sich, bei den Partnern, die wir jetzt so haben, wir reden mit Fonds, wir reden mit Projektentwicklern und so weiter, es ist schon ein kulturelles Ding. Also die müssen nicht alle PDFs und alle Excel-Templates benutzen von vor 10 Jahren. Die könnten das auch anders lösen, machen die auch teilweise. Aber im Gros der Parteien, mit denen wir sprechen, ist es schon so, dass die da sehr an den alten Strukturen festhalten und viel analog ist, viel Analystenarbeit ist, sehr viel noch manuell stattfindet. Das heißt, also ich glaube, es ist so ein bisschen Regulatorik, gibt den Rahmen vor, dass es da keine Riesensprünge zu machen gibt. Aber es ist jetzt auch schon so lange einfach Teil der Arbeit, so zu arbeiten, dass da so ein bisschen sich so ein Stau entwickelt hat.
Aber mal ehrlich gefragt, gibt es in der Branche auch Akteure, für die sich Intransparenz und so analoge Prozesse auch, ich sage jetzt mal, schlicht lohnen, also die vielleicht auch gar kein Interesse daran haben, dass da jetzt so eine Veränderung in der Pace, wie du sie gerade gesagt hast, passiert?
Ganz bestimmt. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es einfach gewisse Nischen gibt oder wenn es da um ganz enge, wichtige Regulatorik geht, wo einfach auch nicht so viel Spielraum ist, eine KI irgendwie walten zu lassen. Das ist ja, wir sprechen nachher noch über den AI Act, also das glaube ich wohl. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass fast alle Bereiche schon irgendwie sinnvoll mit KI supplementiert werden können, wohl wissend, dass der Human in the Loop immer ein Thema sein wird. Also es gibt prominente Beispiele, zum Beispiel Zillow in den USA, die haben das alles sehr der KI überlassen und nicht so viele Weichen selber gestellt. Das ist ein Problem und ich glaube, das ist auch ganz der falsche Ansatz. Also KI wird nicht irgendwie komplett wegstreichen und neu machen und besser sein und das alleine schaffen, sondern du musst einfach schauen, was muss ich dem für Leitplanken geben und wer kann das? Und das ist vielleicht auch ein anderes Profil, als ein Analyst es vorher war.
Lass uns doch mal gleich auf andere Länder gucken. Du hast ja auch im Ausland studiert, in UK.
In Glasgow. In Glasgow. Sehr schön. Wobei man sagen muss, Wohnqualität auch, also die hätten bestimmt auch Interesse an Holzmodulbau.
Wenn wir in Deutschland halt mal gucken, da gibt es den Bauantrag teils noch auf Papier. Das Grundbuch ist mancherorts irgendwie nur per Fax einsehbar und es gibt ja einfach kein offen einsehbares Register. Das ist ja in Großbritannien ganz anders. Da gibt es ja dieses Registry, da gibt es Open Banking, da gibt es ja einen, ich sag mal, weitgehend zumindest einheitlichen Markt. Wie groß ist denn der strukturelle Rückstand wirklich für Deutschland und ist der überhaupt aufholbar in, ich sag mal, annehmbarer Zeit?
Also ich hoffe schon. Und ja, wie groß ist der Rückstand? Also ich glaube, der Rückstand ist nicht super klein, also aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, wie du sagst, die haben einfach von den Schnittstellen zum öffentlichen Sektor sind die viel, viel weiter. Also Grundbuch hast du gerade erwähnt, ich habe das ganz häufig, dass ich Anträge stelle, würde gerne Eigentümer rausfinden und ich habe sogar häufig das Grundstück kaufen, um da irgendwie einigermaßen bezahlbar Wohnraum zu machen, nicht als Grund gilt, um überhaupt Auskunft zu bekommen. In Österreich zum Beispiel ist Grundbuch auch öffentlich. Wir hätten bei uns mit unserer Plattform einen Riesenvorteil, wenn wir einfach schnell Eigentümerdaten rausziehen könnten. Also ist ja nur ein Beispiel. Aber insofern ja, da ist schon ein ganz ordentlicher Unterschied drin. Ich glaube aber, es ist auch ein kulturelles Thema. Also ich glaube, die ganze Bevölkerung im UK ist ein Ticken mehr in Richtung Digitalisierung schon vor Jahren, als es vielleicht in Deutschland ist. Und
nicht nur im UK.
Ja, nicht nur im UK, genau. Also USA oder Asien oder, ist ja auch ja, ganz
Polen
extrem.
Und so.
Estland, ja, genau. Das ist, also da würden solche Plattformen viel, viel besser funktionieren. Und ja, wenn man jetzt halt nochmal auch zurückguckt auf was im KI-Sektor sich tut oder was für PropTechs es vielleicht gibt, die mit solchen Sachen arbeiten. Das ist zum einen natürlich die Schnittstellenlage ist besser. Zum anderen ist aber auch, dass grundsätzlich natürlich, ich sag mal, manche Metriken, die auch dem Startup-Thema irgendwie innewohnen, da auch anders sind. Das heißt also, wenn es da um Fremdkapitalfinanzierung geht und diese ganzen Themen, da ist vielleicht in den USA irgendwie dann doch etwas leichter an Geld zu kommen, als das vielleicht in Deutschland ist für so ein etwas nischigeres Thema. Und in Kombination mit dieser Schnittstellenlandschaft bringt das natürlich einfach viel mehr Möglichkeiten für PropTechs.
Ich habe gelesen, in Thüringen wird gerade ein KI-Tool getestet, das Bauanträge auf Vollständigkeit ja so vorprüft zumindest. Also das klingt ja eigentlich nach genau der langweiligen Stelle, an der ja KI am Ende trotzdem viel bewirken könnte. Wo siehst du da realistisch die Grenze? Also was kann so ein System am Ende auch einer Verwaltung abnehmen und was bleibt da am Ende zwingend eine menschliche Entscheidung?
Ja, also erstmal, wenn Thüringen hier zuhört, das ist genau, was wir mit unserem System machen. Also dieses Bauanträge auf Probleme und irgendwelche Themen prüfen, die für uns halt wirtschaftliche Implikationen haben. Insofern da auf jeden Fall Riesenpotenzial, glaube ich sehr wohl. Was geht da jetzt schon? Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit den großen Foundation Models, also mit Claude Opus 4.8 benutzen wir aktuell, also eigentlich alle diese ganzen Frontier Models, die können das alle sehr gut. Die haben Unterschiede, wie gut kann der eine OCR, wie gut kann der andere irgendwie Bilder erkennen. Und ich denke aber, die Zeit ist jetzt schon eigentlich da sogar und wird auch immer besser werden, dass das sehr verlässlich funktioniert. Das heißt, da könnte man ganz sicher den Behörden was abnehmen. Du brauchst immer den Human in the Loop. Das heißt, du wirst immer jemanden brauchen, der dann an den richtigen Stellen nachschaut. Das heißt, was wir auch jetzt aktuell versuchen, ist, wir haben erstmal einen ganz aufwendigen Testprozess entwickelt. Wie gut sind denn überhaupt die Modelle? Weil wenn ich da jetzt 500 MB Datenraum reinkippe, weiß ich ja nicht, was in dem 500 MB Datenraum steckt. Das heißt, wir mussten erstmal Datensets uns irgendwie überlegen, mit denen ich verlässlich dieses Rausziehen der Informationen auf unterschiedlichen Basis überhaupt testen kann. Also das eine ist halt ein B-Plan von 1974, das andere ist halt ein Satzungsbeschluss von heute. Und irgendwo dazwischen hast du alles und das versuchen wir halt rauszufinden. Es ist teilweise sehr gut, teilweise immer noch fehlerhaft. Das heißt also, wahrscheinlich muss man da so ein bisschen schauen, wie das in Etappen stattfinden kann, dass man da nicht einfach nur reinschüttet und hofft, hoffentlich sagt er mir alles. Ich glaube, da ist aktuell die Zeit noch nicht für da und wird immer irgendeinen Menschen brauchen, der sich das weiter anschaut.
Also viele Grüße nach Erfurt.
Viele Grüße nach Erfurt.
Lass uns aber mal nicht nur meckern. Was macht denn Deutschland im internationalen Vergleich vielleicht auch besser?
Ich habe es vorhin gesagt, habe eine Zeit lang im UK gewohnt. Ich war jetzt vor 3 Wochen meine Schwester in Barcelona besuchen. Wetter super, Wohnqualität nicht so super. Also das muss ich schon sagen, immer wenn ich nach Deutschland zurückkomme und man ist das hier gewöhnt, die Standards, die ja über die DIN und Gott weiß was für andere Normen und Auflagen irgendwo auch am Ende entstehen. Ich gehe hier nie mit Stress in den Aufzug. Weiß ich nicht, ob das irgendwo im ländlichen China anders wäre. Und das sind so Sachen, wo ich sage, da ist Deutschland wahnsinnig gut. Das ist auch ein totaler Hebel. Das ist, glaube ich, auch vielleicht ein Exportgut. Deswegen sage ich, also ich habe ganz klar auch mit Arcneo den Blick mal in Richtung EU-Umland, UK oder überall da, wo ich denke, dass die Wohnqualität ausbaufähig ist. Insofern, das bringt Deutschland. Und,
also wenn es in Deutschland besteht, das Konzept, funktioniert das eigentlich überall?
Also auf jeden Fall. Also von der Umsetzung her ganz sicher. Ich glaube sogar, dass dieses Konzept, was wir so aktuell versuchen, da in den Markt zu bringen, auch mit der KI-Komponente wahrscheinlich sogar besser in allen Ländern funktionieren sollte als in Deutschland.
Also wenn du der Bundesregierung, weiß nicht, wie weit das Kanzleramt von hier jetzt Luftlinie weg ist, eine einzige Vorschrift mitgeben dürftest, um Bauen und Digitalisierung hierzulande zu beschleunigen, was wär's?
Oh, da würde ich gar nicht bei Bauen und Digitalisierung anfangen. Da würde ich denen sagen, die müssen unbedingt in der Administration, Mehrarbeit muss belohnt werden und es muss Repressalien für Minderarbeit geben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Faktor. Das würde ich denen sagen, weil das ist nämlich genau, was wir in den Bauämtern sehen. Es ist im Prinzip egal, ob man jetzt kreativ im Rahmen des Bauturbos eine Lösung findet, um hier an der Stelle 30% mehr Wohnraum zu schaffen. Das ist mehr Arbeit für die und mehr Arbeit wird nicht belohnt. Nicht immer. Es gibt Überzeugungstäter, 100% will ich gar nicht sagen, aber es ist doch immer wieder so, dass man merkt, ey, das ist im Prinzip nur Mehrarbeit für die, das haben die überhaupt, da haben die gar kein Interesse dran. Und auf der anderen Seite, wenn sie es liegen lassen, es gibt keine Repressalien. Das heißt also, und das wohnt ja dem gesamten Beamtenapparat inne. Das heißt, ich glaube, das ist wirklich mit Abstand der größte Hebel, um wirklich Leute auch in den administrativen Apparat zu ziehen, die wirklich was umsetzen wollen. Und das geht dann in alle Bereiche. Das geht in die KI, das geht auf jeden Fall in die Bauämter, in die Stadtplanung. Habe ich jetzt letzte Woche in Leipzig wieder einen super Termin gehabt, der mir genau das nochmal vor Augen geführt hat. Das wäre mein Wunsch.
Zumal ja natürlich sich sonst an anderer Stelle immer beschwert wird, dass es nicht genug Wohnraum gibt, niemand mehr was bauen möchte.
Genau. Oder, ne? Ja, also genau, das ist es halt. Also das sagt die Politik ja auch zu Recht. Das Problem ist, dass die Leute, die es nachher entscheiden, die haben diesen Druck ja nicht. So, die Person im Stadtplanungsamt, der ist das nicht so wichtig, wie jetzt vielleicht der Bundesbauministerin, die an diesen KPIs gemessen wird, dass jetzt hier irgendwie mehr Wohnungen entstehen. Und dementsprechend, das ist der Wellenbrecher leider.
Um welches Land lohnt sich anzuschauen? Was macht das besser?
Du meinst, was die Regulatorik und was die...
Bauen, Digitalisierung, all diese ganzen Facetten, die das vielleicht schon viel, viel besser machen. Jetzt vielleicht nicht gerade am anderen Ende der Welt, aber so im europäischen Umfeld.
Na, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, Österreich so ein bisschen ist in vielen Dingen deutsch, so was mein Einblick da ist. Ich bin jetzt auch kein Österreicher, mein Mitgründer ist ein Österreicher. Die sind aber trotzdem etwas offener und ein bisschen progressiver, glaube ich, was Baurechtschaffung und so weiter angeht. Estland, glaube ich, ist wahnsinnig progressiv. Jetzt haben die auch wirklich einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz unserer Bevölkerung. Aber ja, ich glaube, im Balkan, da passiert wirklich relativ viel. Und das würde ich schon sagen, da ist auch zum Beispiel der Holzbau groß. Wir haben auch einer unserer Advisor, der kommt aus der Ukraine. Und die sind auch groß und riesig, was den Holzbau angeht. Und ich glaube, wenn dann endlich mal das Thema da drüben erledigt ist, dass da eine richtige Renaissance für Wiederaufbau mancher Regionen auch aus diesem Bereich kommt. Und die sind einfach pragmatisch. Da geht es darum, dass da was entsteht. Und wenn da halt irgendwo eine regulatorische Hürde ist, dann müssen wir halt schauen, wie die weggeht und nicht andersrum.
Das haben wir ja nicht zum ersten Mal jetzt hier drin, dass ein bisschen mehr Pragmatismus uns ganz gut stehen würde. Sag mal, du hast das vorhin so nebenbei gesagt, so die Prop-Tags, also für alle, die da jetzt nicht so im Immobiliengame drin sind, Property-Tags, also ich sag mal Startups, Tech-Konzerne, die sich um alles rund um Digitalisierung von Immobilien und Häusern und Co. beschäftigen, so richtig wiedergegeben, oder?
Ja.
Da ist ja der Markt oder das Funding 2025 relativ stark eingebrochen. Da gab es ja auch einige Marktaustritte. Da gab es ja auch so eine Devise, so Survive till 25. Für Außenstehende wie mich klingt das jetzt erstmal nach relativ viel Ernüchterung. Wie erlebst du denn die Stimmung in der Szene gerade? Also herrscht da gerade Krise oder ist das eher so eine gesunde Bereinigung?
Letzteres, würde ich sagen. Also wir haben das auch voll abbekommen. Wir haben Ende 23, was ja wirklich der Boden war, im PropTech, im Immobilienbereich, auch bei Startups und weiter, haben wir angefangen, unsere Funding-Runde zu starten. Es waren sehr konfrontative Monate für uns. Heißt also, wir haben das schon abbekommen und ich glaube, es hat eine Konsolidierung stattgefunden. Also ich denke schon, dass es eine Zeit gab, in der auch aus meinem Verständnis heraus unnötig viel an Produkten so im Markt unterwegs war. Also es muss nicht für alles eine App geben, es muss nicht alles immer eine Einzellösung sein, wo du dann aber keine overarching Koordinierung drauf hast, sondern sind halt die Produkte hängen geblieben, wo am Ende ein richtiger ROI für Investoren ist, die wirklich Wertschöpfung haben und die werden auch weiterhin eine Chance haben. Und ich glaube sogar umgekehrt, ich glaube sogar aufgrund der KI-Welle und dieser Konsolidierung am Markt, dass es jetzt durchaus eine super Zeit ist, um jetzt im Immobilienbereich sich anzuschauen, wo gibt es denn die Nischen, was kann man verbessern und was hat wirklich einen Vorteil Und da muss man auch gerade mit dem KI-Kontext jetzt aufpassen, dass man jetzt nicht hingeht und irgendwelche SaaS-Produkte, die keiner braucht, aus dem Boden stampft, weil die Temptation ist da. Es ist jetzt relativ schnell überall, dass eigentlich gerade Antworten auf Fragen kommen, die keiner gestellt hat. Genau, weil es einfach schnell, also die Zeit von, also das Wie in der Produktentwicklung, in der Softwareentwicklung ist nicht mehr das Thema so doll. Es ist eher das Was. Und das ist eigentlich für die Immobilienbranche, glaube ich, super. Auf der anderen Seite ist es halt, gibt viele Produkte, die halt nach wie vor niemand braucht und da muss man sich halt gut überlegen, was mache ich denn und wo ist ein Mehrwert und dann ist das, glaube ich, eine super Spielwiese aktuell.
Aber wer verdient denn mit KI in Immobilien gerade wirklich Geld? Sind das schon die PropTechs selbst oder sind das noch Berater und Konferenzveranstalter, die den ganzen Traum verkaufen?
Ja, glaube schon. Also ich glaube, irgendwie spitzfindige Agenturen und Berater, die da KI vertreiben oder KI-Lösungen in Unternehmen reinbringen, die haben es aktuell ganz gut. Aber ich glaube, auch da wird eine Konsolidierung stattfinden, weil es einfach auch viele Lösungen noch gar nicht gibt, die richtig gut funktionieren. Also mit einer Sache muss ich mal brechen. Ich finde, immer wenn ich durch LinkedIn scrolle, was ich generell ungern mache, sieht man eigentlich immer so, hier ist Claude ist sozusagen die Lösung für eigentlich alle Probleme, egal in welchem Bereich es jetzt M&A ist, ob das jetzt Immobilien sind und so. Und du kannst IC-Ready-Dokumente und sowas erstellen. Und dann denke ich mir, ja, dann mach das mal. Weil die großen LLMs sind nicht deterministisch. Das heißt, du wirst 10-mal ein unterschiedliches Ergebnis bekommen. Ungefähr. Das ist nicht die Lösung. Also ich glaube, es ist anders zu sehen. Man muss eher schauen, Intelligenz in Form der großen LLMs ist sowas wie ein Rohstoff geworden. So, und den kippe ich irgendwo drauf. Viele kippen den einfach auf alles drauf, was aber auch ineffizient ist. Also wir in unserem System, wir benutzen die KI wirklich nur an den Stellen, wo es überhaupt notwendig ist. Das heißt, du kannst ganz viel über normale Applikationen, über irgendwelche Skripte, über normale Softwareentwicklung, kannst du ganz viele Probleme lösen, wo du keine KI brauchst. Du kannst im Umkehrschluss viele Dinge, aber trotzdem mit KI lösen. Der Output ist aber nicht der gleiche und hat auch nicht die gleiche Qualität. Das heißt, du musst immer schauen, wo nehme ich das überhaupt, wo benutze ich das überhaupt. Insofern, das wird sich wahrscheinlich jetzt über die Zeit so ein bisschen einpendeln, dass nicht jeder denkt, okay, Claude löst alle meine Probleme, sondern man muss es wirklich, wir machen das mit dem AQS auch so ein bisschen SAP-mäßiger denken. Du musst das wunderbar und total konfigurierbar in die bestehende Daten- und Nutzungslandschaft eines Unternehmens integrieren können und schauen, also ich sage immer quasi oben die Gießkanne LLM und unten muss aber ein Kanalsystem sein, was wirklich nur an den Stellen, wo es wirklich Sinn macht, dass LLM dann auch abruft.
Also ist ja, wie du sagst, wenn man auf LinkedIn rumscrollt, dann denkt man ja, das ist die Antwort jetzt auf alles. Da wird ja KI auch gerne als Antwort auf den ganzen Fachkräftemangel verkauft. Ist das so? Frisst die überhaupt Jobs? Und wenn ja, welche? Ist das jetzt, weiß ich nicht, der Junior in der Due Diligence, der drauf geht? Ist das irgendwie der Makler? Ist das die Hausverwaltung? Also wer wird denn da von der KI angeblich gefressen?
Also wenn man jetzt mal wirklich auf den Immobilienbereich drauf guckt, glaube ich, dass da kaum einer gefressen wird. Ich glaube schon, dass es da eine Tendenz gibt, dass da ein paar Jobs sich, ich sag mal, umentscheiden müssen oder irgendwie andere Dinge machen müssen. Also wir haben das jetzt mal mit dem Beispiel mit dem AQS. So, wir verkürzen damit einfach die Zeit, die wir für die Due Diligence brauchen. Das heißt aber nicht, dass da nicht irgendwie noch einer drauf gucken muss. Das heißt also, du wirst vielleicht jetzt nicht mehr 10 Analysten brauchen, um in dem Beispiel zu bleiben, sondern vielleicht brauchst du nur noch einen, der das Ding richtig gut verwenden kann. Dafür haben die 10 aber jetzt ganz andere Aufgabenfelder, wo früher vielleicht nicht so viel Zeit drauf gegeben werden konnte, weil halt diese Prüfung stattzufinden hatte. Also ich glaube, dass sich die Tätigkeitsfelder in andere Bereiche der Wertschöpfung verschieben werden und einfach diese harte manuelle Arbeit rausfliegt. Das ist so ein bisschen wie vielleicht früher mit der Dampfmaschine. Jetzt musst du halt nicht mehr selber nähen. Jetzt kannst du das übergeben, aber jetzt kannst du dir dafür Gedanken darüber machen, was will ich denn hier eigentlich nähen und was will der Markt?
Also das heißt, wenn einer von deinen 30 Agenten die Due Diligence falsch einschätzen, da fehlen am Ende ein paar Millionen, haftet am Ende trotzdem der Mensch, der nochmal drauf guckt. Oder bestenfalls die zwei, damit man nochmal ein Vier-Augen-Prinzip hat.
Auf jeden Fall. Da finde ich es auch nach wie vor, also das ist von der Regulatorik wahrscheinlich auch aus meiner Sicht keine schlechte Sache, daran festzuhalten, weil dann hast du immer noch genug Druck drauf, dass dieser Mensch in dem System auch erhalten bleibt.
Du hast ja vorhin schon den AI-Act angesprochen. Da ist ja auch Meta-Scoring und Bonitätsprüfung ausdrücklich als Hochrisiko, sage ich mal, klassifiziert. Könnte denn KI auch Diskriminierung am Wohnungsmarkt irgendwie sogar verschärfen? Also nur unsichtbarer, weil sie ein bisschen so im Algorithmus auch steckt? Oder wo kann denn KI jetzt auch mal im Immobilienbereich gefährlich werden bei sowas?
Also erstmal ist es gut, dass das reguliert ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist ein Riesenthema für sich mit der Regulatorik. Also ich bin der Meinung, ja, Regulatorik brauchen wir, weil sonst schlechte Dinge am Markt passieren. Man muss aber aufpassen, dass man irgendwie nicht abdriftet und Innovation verhindert. Ganz wichtig. Ja, und das mit dem Meterscoring, also ich glaube, das ist auf jeden Fall gut, dass man das macht, weil das einfach auch sich auf das Leben von Menschen irgendwie niederschlägt, wenn da einfach ein Fehler passiert und ich habe auf einmal einen schlechten Score und kann nicht mehr mieten, das darf gar keinen Fall sein. Aber darüber hinaus sollte das auf jeden Fall nicht zu stark reguliert sein. Also es ist man muss so ein bisschen den Schulterschluss haben, glaube ich, mit denen, die das irgendwie pragmatisch umsetzen wollen und vielleicht auch nicht, weil also der AI-Act damals, das war ja massive Lobbyarbeit von den damals großen europäischen Hoffnungen im LLM-Bereich, also Aleph Alpha und Mistral. Die haben da Lobbyarbeit geleistet. Das ist erstmal notwendig, weil niemals der Regulator inhaltlich so tief in dem Thema stecken kann, wie das jetzt zum Beispiel einer von den beiden konnte. Jetzt ist es aber auch schon sehr lange her. Das heißt, damals waren halt diese Firmen, die Foundation Model irgendwie entwickelt haben, das waren die Ansprechpartner. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Und ich glaube, man sollte nicht Parteien dazu eine Lobby bieten, die massiv an der Adaption verdienen, sondern lieber Parteien irgendwie ein Gehör schenken, die einfach daran interessiert sind, dass das funktioniert in anderen Anwendungsbereichen, die aber jetzt nicht unmittelbar durch die Adaption des Produkts verdienen. Das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, um das zu wissen. Ja, aber um das zu sagen, also Mieter und Scoring und so sollte meiner Meinung nach nicht einfach so durch KI gemacht werden. Beispiel wieder mit Zillow in den USA. Vielleicht hast du es ja mitbekommen, was da passiert ist. Die haben, also im Prinzip haben die ImmoScout nur in den USA sozusagen und die haben gesagt, ey, wir wollen KI-getrieben Portfolien kaufen. Einfamilienhäuser, also alles Mögliche an verschiedene Assetklassen. Dann hat die KI sozusagen gesagt, was ist das Haus wert? Und die haben denen eine Blankovollmacht gegeben, KI durfte kaufen. Ja, das hat dazu geführt, dass KI massiv sich vertan hat in den Einschätzungen und da einfach am Ende, glaube ich, eine Abschreibung von $800 Millionen daraus irgendwie hervorgegangen ist. Und das ist natürlich ein super Beispiel genau dafür, dass halt, ja, Regulatorik muss irgendwie da sein, aber an den richtigen Stellen. Und wenn ich mir das jetzt wünschen dürfte, würde ich mir wirklich auch wünschen, dass man da, wo jetzt zum Beispiel sowas ist, Credit Scoring und sowas, dass man das da von mir aus gerne anzieht oder weiß ich nicht. Ich würde jetzt auch ungerne, dass ein KI-Agent sich mein Röntgenbild anschaut und mir sagt, ich habe Krebs. Was ich aber gut fände, wäre auch, dass wir nicht Innovation im Keim ersticken, weil wir überregulieren. Und das ist halt der EU bei manchen Sachen, glaube ich, wohnt ja schon ein bisschen inne. Und da dann Spagat zu finden, das ist nicht einfach, aber ist, glaube ich, notwendig. Und da würde ich lieber einmal mehr das Kind in den Brunnen fallen lassen, als alle Brunnen zuzumachen.
Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr seid ja jetzt erst ein paar Jahre am Markt, also ihr seid ja noch relativ jung, aber habt auch schon ein bisschen was mitgemacht. Als ihr losgelegt habt, war KI ja noch nicht so ein Riesenthema, wie es heute ist. Also auch einige der Möglichkeiten, die ihr jetzt habt, die wären ja so vor 3 Jahren gar nicht möglich gewesen oder nur mit deutlich mehr Aufwand, viel mehr Expertise etc. Jetzt mal einen Blick nach vorne. Klar, wir wissen alle nicht, wie entwickelt sich das mit KI und so, aber wo soll denn Arcneo in 3 Jahren, 5 Jahren stehen? Was ist denn so euer Ziel?
Also das Ziel ist ganz klar, wir wollen das Thema, was wir damals mit Trade Republic so für Immobilien gestartet haben, das soll sich schon bewahrheiten. Also wir wollen einfach Kapital, was aktuell gar nicht zielgerichtet in Immobilienentwicklung fließt, da reinfließen lassen. Auf der einen Seite, damit haben wir massiven Vorteil, einfach weil viele Entwickler kommen halt einfach nicht in Anführungszeichen günstig an Geld. Und wir wollen einfach ja wiederkehrend sicherlich 3 oder am liebsten 4-stellig, vielleicht jetzt nicht in 3 oder 5 Jahren, aber danach auch 4-stellig Wohnungen in Deutschland bauen in unserem System. Wir wollen vor allen Dingen, also bei uns ist ein Holzbauunternehmen investiert, wir haben ganz breit ausgeschrieben, Skaleneffekte sind einfach das, was man braucht, um am Ende bezahlbar auch Wohnraum bauen zu können. Und da wollen wir ganz klar hin und da kann uns die KI ganz sicher helfen in gewissen Bereichen. Aber der Flaschenhals ist gerade bei den großen Entwicklungen, bei den Quartiersentwicklungen und so weiter, wird immer die Kommune. Die Kommune ist, die hat das Hoheitsrecht, was Baurecht angeht. Das ist immer das Problem. Wenn du da nicht irgendwie schnell mit denen zurechtkommst, dann kannst, also mein Vater kommt auch aus der Entwicklung und der hat mir erzählt, die haben manchmal für irgendwelche Supermärkte 8 Jahre am B-Plan gesessen. So, da kannst du jetzt nicht den Wohnraummangel mit bekämpfen. Ne? Insofern, das wird immer ein Flaschenhals bleiben. Was wir halt versuchen ist, alles, was drumherum in unserer Macht liegt, und da geht es um Vermarktung unserer Finanzprodukte, Entwicklung der Finanzprodukte, Verbesserung des Baus, also das Deal-Sourcing, die Qualität der Deals, die sich verbessert. Ich glaube auch auf Herstellerseite, die machen auch viel. Also ich habe jetzt letztens wieder jemanden kennengelernt, die bauen gerade so ein AI First Holzbau, Modulbauhersteller auf. Sowas wird sicherlich sich positiv niederschlagen, aber wenn du dann wirklich an diese großen Entwicklungen gehst, dann musst du immer mit den Kommunen zusammenarbeiten, was auch gut funktioniert. Wir haben teilweise Kommunen, die sehr progressiv sind, die sagen, ey, pass auf, wir machen zusammen sowas wie eine privatwirtschaftlich-kommunale Wohnbaugesellschaft, wir bringen das Grundstück ein, wir schaffen das Baurecht und ihr macht die Zwischenfinanzierung und den Rest, das sagen wir gerne. Und solche Sachen braucht man, um wirklich zu skalieren. Und da ist die KI auf jeden Fall ein Werkzeug, aber leider nicht der Enabler für uns.
Jens, vielen Dank für die ganzen Hintergründe. Zum Abschluss nochmal ein bisschen sportlicher. Es gibt ja einen ersten Impuls, ja, kein langes Nachdenken. Und wenn du dich rechtfertigen willst, hast du genau einen Satz. Ist quasi so eine Blitzrunde. Ready?
Ja.
Erstens, was lügt häufiger, das Exposé oder die Quadratmeterangabe?
Exposé.
Das Faxgerät im Grundbuchamt, ist das museumsreif oder eigentlich heimlich genial robust?
GH robust.
PDF oder Excel, welches Übel würdest du als erstes aus der Branche verbannen?
Excel.
Investor-Sprech, den du nie wieder hören willst. Skalierbar, disruptiv oder Impact? Welches Wort streichst du?
Disruptiv.
Der Wohnungsschlüssel auf einer Blockchain oder einfach unter dem Blumentopf? Was funktioniert zuverlässiger?
Finger unter die Matte legen.
ArcOS bekommt einen Kaffeebecher. Was steht drauf? I survived due diligence oder human still in the loop?
Human still in the loop, aber als Abkürzung. So wie bei How I Met Your Mother.
Ah, okay. Und letzte Frage. In 10 Jahren genehmigt dein Bauantrag eine KI in 11 Sekunden. Albtraum oder Lebenstraum?
Albtraum.
Warum?
Weil ich nicht glaube, dass der Teil vorher abzukürzen ist. Also dann hast du quasi in 11 Sekunden die Genehmigung, aber hast vorher trotzdem monatelang Schmerzen gehabt. Ich hätte lieber, dass der Prozess vorher 11 Sekunden dauert.
Alles klar. Vielen Dank, Jens.
Vielen Dank, Christoph.